dem Herrn für die unaussprechliche Gnade, dass wir hier sein können, um anzubeten und dem Herrn zu glauben und das, was er sagt, aufzunehmen. Ihr wisst, wenn man 2-3 Mal am Tag predigen muss, dann ist das ungefähr so viel wie 2-3 Tagesschichten, die irgendjemand zu leisten hat. Und dazu kommt noch die Verantwortung, die ja mit der Verkündigung des Wortes Gottes zusammenhängt. Und dennoch vertrauen wir dem Herrn, dass er segnen und dass er reden und wirklich für jeden, der hier ist, etwas hat. Manchmal kann es passieren, dass man sich menschlich nur lehrmäßig auf eine Sache konzentrieren möchte, und dann kann es Gott so führen, dass er einfach allen etwas zukommen lässt, obwohl ich schon ankündigen möchte, dass wir ja alle Themen von Montag ab so gründlich wie möglich durchnehmen werden, an jedem Abend bis zum nächsten Sonntag, so Gott will und wir leben. Diese Versammlungen wollen wir mit Wortbetrachtung ausfüllen und hoffen, dass der Herr zu uns allen aus Gnaden spricht. Wir hatten schon einige herrliche Versammlungen, und es kann sein, dass der eine durch dieses und der andere durch jenes Wort mehr angesprochen wird, aber ich glaube, dass Gott zu uns allen geredet hat und dass wir sein Reden aufgenommen und dass wir ihm Glauben geschenkt haben. Wir erwarten noch eine Anzahl, die kommen werden, und sind schon froh für alle, die bereits hier sind, um Gottes Wort zu hören. Es ist im Grunde genommen ja der Inhalt unseres Lebens geworden. Nehmt das Göttliche aus eurem Leben heraus und sagt mir dann, was euch noch übrig bleibt. Ja, nehmt das Göttliche aus eurem Leben heraus. Kommt dann zu mir und sagt mir, was noch übrig geblieben ist. Ja, ich meine, das ist ein Gedanke, über den man nicht leicht hinweggehen sollte. Ihr wisst, ich lag ja vor einem Jahr im Krankenhaus und habe einen sterbenden Mann gehört. Das muss ein Mensch ein einziges Mal im Leben erfahren und mit anhören müssen, wie ein ungläubiger Mensch in seinen letzten Zügen liegt und was er an Worten von sich gibt, in welch einer Pein, das ist unbeschreiblich. Und der Herr selber sagt, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme Schaden an seiner Seele. Also, wir wollen das Ewige an erster Stelle setzen. Wir sind dankbar für alles Irdische, dankbar für Gesundheit, für Nahrung, für Kleidung, dankbar, dass es uns gut geht. Aber am dankbarsten sind wir für das, was Gott in unserem Leben getan hat, denn das lassen wir nicht zurück. Alles andere lassen wir zurück. Der eine sein schönes Haus, der andere seine Villa, der dritte seine Millionen, und jeder lässt alles zurück. So wie der Mensch gekommen ist, so muss er auch gehen. Oder hat jemand schon in der Zeitung gelesen oder durch die Nachrichten gehört, dass der Millionär so und so einige Millionen mitgenommen hat. Ich noch nicht. Ihr lest doch alle die Zeitung. Ich nicht. Sonst hätte ich es vielleicht auch gewusst. Aber so etwas steht nicht in der Zeitung und kommt auch nicht durch die Nachrichten. Niemand nimmt etwas mit. Es bleibt alles zurück. Die Frage ist nur, wo ist der Mensch hingegangen? Wohin ist er gegangen? Meine Augen fielen, obwohl ich wieder in meinem Lieblingspropheten Jesaja geblättert habe, in der Apostelgeschichte im 22. Kapitel auf einen ganz besonderen Vers. Und hier steht im ersten Teil des 6. Verses, da geschah es. Sind zunächst einmal 3 Worte. Da geschah es. Und wir werden gleich sehen, was da geschah. Jeder Mensch hat gewisse Erfahrungen im Leben gesammelt und er kann sich an Orte, an Städte erinnern und er kommt wieder vorbei und denkt, da war es, da geschah es, das ist der Ort. Man hat gewisse Erlebnisse im Leben gemacht, wo man nicht nur das Erlebnis, sondern den Ort sich merkt und daran zurückdenkt. Nun, hier wird gesagt, da geschah es. Als ich mich auf dem Wege dorthin befand und in die Nähe von Damaskus gekommen war, dass mich zur Mittagszeit plötzlich ein helles Licht vom Himmel her umstrahlte. Zur Mittagszeit scheint die Sonne ja hell genug, aber das Licht, das diesen Mann umstrahlte, war heller, als die Sonne zur Mittagszeit scheint. Und er kann sagen, da geschah es. Er war dabei. Er wusste, wo es war. Er hätte jeden mitnehmen können und sagen, komm, hier auf diesem Wege habe ich mich befunden, lass uns hingehen, bis wir genau zu der Stätte kommen, wo es geschehen ist. Also das Thema für heute Nachmittag ist, da geschah es. Vielleicht kannst du in deinem späteren Leben sagen, ich befand mich um die Weihnachtszeit des Jahres 81 auf dem Wege dorthin und ohne dass ich's wollte, war ich mitten in einem Gottesdienst. Und plötzlich geschah etwas mit mir, in mir, das ich mir nicht erklären kann. Und wenn du dann zurückblicken kannst und sagen, da geschah es, dann war das ein herrlicher Ort. Dann hat sich die Reise gelohnt. Dann war die Zeit nicht verschwendet. Wenn du sagen kannst, da geschah es. Aber nicht nur, dass etwas geschehen wäre von irdischer Bedeutung. Solche Dinge geschehen jeden Tag und überall. Hier geht es um viel, viel mehr. Hier geht es um das, was Gott in unserem Leben geschehen lässt. Plötzlich umstrahlte mich ein helles Licht vom Himmel. Ich stürzte zu Boden und hörte eine Stimme, die mir zurief, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ich antwortete, wer bist du, Herr? Er sagte zu mir, ich bin Jesus von Nazareth, den du verfolgst. Da geschah es. Was geschah da? Ein Licht, die Wolke der Herrlichkeit Gottes kam herab und der Herr sprach diesen Mann an und er stürzte zu Boden. Er blieb aber nicht liegen. Er stand auf und machte sich auf den Weg, denn für ihn begann ein neuer Weg. Der alte Weg hatte sein Ende gefunden. Er stürzte zu Boden, stand auf und ein neuer Weg begann für ihn. Die Frage war, wer bist du, Herr? Und wisst ihr, was hier weiter geschrieben steht? Meine Begleiter nahmen zwar das Licht wahr, hörten aber die Stimme dessen nicht, der zu mir redete. Es kann heute passieren, dass zwei Leute oder drei oder fünf oder zehn aneinandergereiht sitzen und sie alle hören Gottes Wort. Aber jeder wird es nur für sich persönlich wahrnehmen können. Du kannst es dem anderen nicht mitteilen. Es muss eine persönliche Sache zwischen dem Einzelnen und dem Herrn sein. Der Herr kümmert sich um den Einzelnen. Es ist so, im Reiche Gottes können wir nicht in der Masse untertauchen. Im Reiche Gottes werden wir zu Persönlichkeiten. Habt ihr das schon mal gehört? So ist das. Man kann nicht einfach untertauchen und sagen, ich gehe mit. Das geht nicht. Wir müssen ein Erlebnis mit unserem Herrn machen. Und diese Geschichte des Paulus kann ja deine und meine, sie kann unsere Geschichte werden. Ich wünschte zu Gott, dass einige auf diesen Tag und vielleicht auf diese Stätte zurückschauen können und sagen, da geschah es. Da hat Gott mich angesprochen. Da habe ich das Licht des Lebens erblickt. Da habe ich seine Stimme gehört und bin darauf eingegangen. Da geschah es. Heute soll es hier mit dir und mit mir geschehen. Paulus führt seine Bekehrungsgeschichte aus. Ich möchte nur die einzelnen Punkte streifen. Vorher war er ein angesehener Mann. Er hatte Ruf, Rang und Namen. Er hatte Vollmacht. Ihr wisst ja, damals gab es zwei Hauptglaubensrichtungen, die staatlich anerkannt waren, die Pharisäer und die Sadduzäer. Alles andere wurde abgeschrieben. Alles andere galt vor den Menschen nicht, denn sie waren nicht unterwiesen. Hier finden wir denselben Paulus, wie er berichtet, dass er tatsächlich zum Verhör gebracht wurde und ein Rechtsanwalt namens Tertullus hat die Anklage gegen ihn eröffnet. Ihr könnt's in Apostelgeschichte Kapitel 24 schon gleich im ersten Vers lesen. Und dann, ich möchte einige Verse überspringen. Dieser Mann eröffnet die Anklagerede und redet natürlich dem Hochangesehenen zum Munde. Das geschieht ja manchmal so. Und in Vers 4 heißt es, um dich aber nicht unnötigerweise zu belästigen, bitte ich dich, du wollest uns nach deiner gewohnten Güte für kurze Zeit Gehör schenken. Wir haben nämlich diesen Mann als eine Pest und als einen Unruhestifter unter allen Juden im ganzen römischen Reich ermittelt. Die waren ja gar nicht unter allen Juden. Die hatten das ganze römische Reich ja gar nicht besucht. Sie haben nur weit ausgeholt, um diese Anklage kräftig genug zu machen. Aber stellt euch vor, ein Mann aus ihrer Mitte, ein Mann, den sie vorher mit Vollmachten ausgestattet hatten, ein Mann, den sie gesandt hatten, aber zu einem anderen Zweck. Sie hatten ihn ausgesandt, um die Gläubigen zu verfolgen, um ihnen Leid zuzufügen, weil sie nicht mochten, dass immer mehr Menschen gläubig geworden sind. Und ich sage euch, Gott hat euch heute nicht hierher gebracht, um länger ungläubig zu sein. Gott hat euch heute hierher gebracht, damit das Licht der Herrlichkeit Gottes euch aufgehe. Und wir sehen, dieser Saulus, der wurde ausgesandt mit Vollmachten, und später haben sie diesen Mann vor das Gericht gestellt, haben den Rechtsanwalt zur Hand gehabt und gesagt, diesen Mann, den haben wir als eine Pest und als einen Unruhestifter unter allen Juden und im ganzen römischen Reich ermittelt. Das hörte sich schon einigermaßen gut an. Ihr wisst ja, was eine Pest ist. Und dann ein Unruhestifter. Und dann sagt man hier weiter, und als den Hauptführer der Sekte der Nazarener. Ja, das war die Anklage, die hier vorgebracht wurde. Oh, wie mag das Herz des Paulus gejauchzt und gejubelt haben. Was gab er um all die Bezeichnungen? Was hat's ihn gestört, dass dieser Mann sagte, wir haben ihn als eine Pest, als einen Unruhestifter, haben wir ihn ermittelt. Das ist der Hauptführer. Jetzt haben wir ihn. Was hat ihn das alles gestört? In seinem Herzen hat es gesungen. Und er hörte zwar die Worte, aber dankte schon Gott für die Gelegenheit, die ihm gegeben werden wird, Zeugnis abzulegen. Er hat sich nicht über die Anklage gekränkt, sondern innerlich schon darauf gefreut, dass er vor all diesen Leuten ein Zeugnis ablegen darf von dem, was Gott in seinem Leben getan hat. Und ich meine, sagen zu dürfen, es ist doch gleich, mit welchen Titeln wir versehen werden, welche Bezeichnungen uns gegeben werden, wenn wir nur wissen, dass wir Gnade bei Gott gefunden haben, dass sein Licht uns aufgegangen ist, dann mögen die Menschen sagen, was sie wollen. Ein Liederdichter singt, Gott wird nicht die Menschen fragen, wenn er dir dein Urteil spricht. Dort hat nämlich kein Mensch mehr etwas zu sagen. Auf 1000 Fragen werden wir nicht eine antworten können. Auf Erden gibt es Menschen, von denen sagt man, sie sind so schlagfertig. Man hat ihnen kaum die Frage gestellt, dann ist die Antwort schon da. Wartet nur ab, wo die Schlagfertigkeit dieser Menschen bleiben wird. Oh, dass alle begreifen könnten, wie gut Gott es mit uns gemeint hat. Die Menschen gehen mit Gewalt verloren, denn Gott will, dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Nur ein Mensch, der die Rettung nicht annimmt, geht verloren. Aber er braucht nicht verloren zu gehen. Die Rettung ist ihm als ein Gnadengeschenk von Gott zuteil geworden. Es heißt hier im 13. Vers, sie sind überhaupt nicht imstande, die Beweise für ihre jetzigen Anklagen gegen mich zu erbringen. Das freilich bekenne ich dir offen, dass ich nach der Glaubensrichtung, die sie als Sekte bezeichnen, dem Gott unserer Väter in der Weise diene, dass ich allem, was im Gesetz und was in den Propheten geschrieben steht, Glauben schenke. Das war seine Verteidigung. Wir könnten sie ja weiterlesen. Wir sehen also, dass dieser Mann Gottes ein Erlebnis hatte, um anderen Zeugnis abzulegen, aber jeder gläubige Mensch wird von der Gesellschaft ausgestoßen werden. Jesus, unser Herr, spricht im Johannesevangelium im 17. Kapitel, ihr seid nicht von dieser Welt, wie auch ich nicht von dieser Welt bin. Haben sie mich gehasst, werden sie auch euch hassen. Aber dann hat er noch ein herrliches Wort und er sagt, haben sie mich gehört, werden sie auch euch hören. Und er sagt, wer euch höret, der höret mich. Und wer mich hört, der hört den, der mich gesandt hat. Das ist die göttliche Reihenfolge. Es geht aber noch weiter, und zwar in Kapitel 26. Hier möchte ich von Vers 12 lesen, denn da gibt Paulus noch einmal kurz gefasst diese Beschreibung dessen, was dort geschah. Bitte vergesst unseren Text oder Titel nicht von dem, was dort geschah oder dort geschah es. Hier in Kapitel 26 von Vers 12 steht, als ich hierbei mit der Vollmacht und im Auftrag der hohen Priester nach Damaskus reiste, sah ich unterwegs, o König, zur Mittagszeit vom Himmel her ein Licht, das heller als der Glanz der Sonne mich und meine Reisebegleiter umstrahlte. Als wir nun alle zu Boden niedergestürzt waren, hörte ich eine Stimme. Alle sahen das Licht, alle stürzten zu Boden, aber das Reden des Herrn war ein ganz persönliches Reden. Da hörte ich eine Stimme, die mir zurief in der hebräischen Volkssprache. Wisst ihr, ein Mensch, zu dem der Herr geredet hat, der weiß genau, in welcher Sprache er gesprochen hat. Und heute geht es nicht um irgendeine Sprache irdischer Natur. Wir alle verstehen die Sprache, die hier gesprochen wird. Heute geht es um die göttliche Sprache. Wir haben es auch noch durch Bruder Schmidt gehört, aus dem Wort aus Matthäus 16, denn deine Gedanken sind nicht auf das Göttliche, sondern auf das Menschliche gerichtet. Hier geht es um die göttliche Sprache des Wortes Gottes, und ich bin ganz ehrlich, ich möchte, dass Gott mit mir spricht. Ich möchte, dass sein Wort mir zu Herzen geht. Ich möchte, dass er mir sagt, was ich wissen muss. Denn ich möchte vor ihm bestehen. Eine Predigt in der Gott nicht zu uns reden kann, ist keine Predigt, und entweder liegt's an dem, der sie brachte, oder an denen, die sie gehört haben. Manchmal ist es den Menschen nicht auf Anhieb gegeben, zu hören, was Gott ihnen sagt, weil sie noch keine Beziehung zu den göttlichen Dingen haben. Sie müssen erst in das Reich Gottes hineingeboren werden, um die Dinge des Reiches Gottes zu verstehen. Denn so sagt es unser Herr im Johannesevangelium im 3. Kapitel. Wir lesen hier weiter: Da hörte ich eine Stimme, die mir in der hebräischen Volkssprache zurief: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Vielleicht ruft dir der Herr heute zu, wie immer du heißen magst: Warum, warum läufst du mir weg? Der Herr ist doch ein guter Hirte, und ein guter Hirte ist um die Schafe besorgt. Und wenn er 100 hat und sich eins verirrt, dann lässt er die 99 und er geht dem einen nach, und es könnte den Eindruck haben, als wäre ihm das eine mehr wert in dem Moment als die 99. Nein, so ist es nicht. Die 99 waren ja nicht verirrt. Sie waren ja nicht verloren gegangen, nur das eine. Und dem einen ist er nachgegangen. Er hat immer gehalten, was er gesagt hat. Und er sagte: Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Gesucht werden kann nur das, was verloren gegangen ist. Und wir sind durch den Sündenfall verloren gegangen. Und nun sucht uns Gott. Und jetzt spricht er uns an und ruft uns heraus. Aber das hat ihm noch nicht genügt. Hier steht weiter geschrieben: Ich bin dir erschienen, um dich zum Diener und Zeugen für das zu machen, was du von mir aus gesehen hast. Nicht, was er auf irgendeiner Reise gesehen hat, nicht, was er irgendwo betrachtet hat, sondern was er von Gott aus auf dieser Reise aller Reisen gesehen und erlebt hat, nämlich auf der Reise nach Damaskus. Und er ging nicht als Tourist, er ging als ein aufgebrachter Mensch in seinem Herzen. Und ich weiß ganz genau, dass es jedem Menschen ähnlich ergeht. Als ich in eine gläubige Versammlung kam, ich weiß noch den Ort, ich weiß noch die Zeit, ich kann mich an die Friedhofskapelle sehr gut erinnern, in der die Versammlungen nach dem Kriege stattgefunden haben. Und als ich all die Gläubigen beten hörte, da ist in mir etwas aufgestiegen. Ich dachte bei mir selber: Wie vermessen können doch Leute nur sein, die jetzt von sich annehmen, dass sie gläubig geworden sind und so weiter. Es kann schon passieren, dass ein Mensch, wenn er unter die Gläubigen kommt, die Dinge nicht alle gleich einordnen kann. Aber das will ich dir sagen: Gott hat seine Hand auf dein Leben gelegt, und du wirst nicht eher zur Ruhe kommen, bis du in Gott zur Ruhe gekommen bist. So ist die Sache. Die Reaktionen mögen verschieden sein, aber das Ziel und das Ergebnis im Leben eines Menschen, dem der Herr begegnet, sind gleich. Nun heißt es hier weiter, und ich werde dich retten vor dem Volk Israel und vor den Heiden, zu denen ich dich senden will. Ihr wisst ja, man hat dann auf ihn sofort Anschläge verübt. Er ist gesteinigt worden. Er musste fliehen. Man hat ihn zu einem Fenster in einem Korb heruntergelassen. Er war mit dem Moment, als er die Nachfolge Jesu angetreten und aus diesem irdischen religiösen Bereich herausgenommen und in das Reich Gottes hineinversetzt wurde, begann für ihn äußerlich ein Leben des Leidens und der Verfolgung. Aber innerlich hatte sein Leben einen Sinn und Zweck bekommen. Was möchtest du? Ein schönes Leben auf dieser Erde, dass alle hoch von dir denken und dich alle grüßen, das ist ein feiner Mann? Oder bist du bereit, die Schmach Jesu Christi auf dich zu nehmen und als gläubig bezeichnet zu werden und wie sie es bei dem Paulus damals getan haben, vielleicht sogar mit unschönen Namen und Bezeichnungen betitelt werden? Wie mag er in dem Moment empfunden haben, als man dort sagte, diesen Mann haben wir als eine Pest, als einen Unruhestifter erfasst? Was würdest du sagen? Ich kann dir heute schon verraten, was du sagen würdest. Wenn du Gott, so wie Paulus den Herrn erlebt hatte, auch erlebt hast, dann wirst du alles über dich ergehen lassen und wirst den wertvollen göttlichen Schatz, den der Herr in dein Herz hineingelegt hat, tragen. Und du weißt, dass diese Zeit vorübergeht und dann darfst du bei dem Herrn in der Ewigkeit sein. Der Herr wollte ihn erretten und hat ihn auch errettet, aber zu einem Zweck. Und das Wort möchte ich jetzt als an uns Gläubige gerichtet wissen. Hier heißt es, du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt Satans zu Gott bekehren und dass sie Vergebung der Sünden und ein Erbteil unter denen erhalten, die durch den Glauben an mich geheiligt worden sind. Das waren die Worte unseres erhöhten Herrn und Heilandes, der am dritten Tage von den Toten auferstanden, der 40 Tage unter den Seinen nach der Auferstehung war und der dann gen Himmel gefahren ist. Und die beiden Engel, die dabei standen, sprachen, ihr Männer aus Galiläa, was schaut ihr gen Himmel empor? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel hinaufgenommen wurde, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel auffahren sehen. Welch ein Wort des Trostes! Jesus Christus ist gekommen, hat uns erlöst, ist zurückgegangen und wartet in der Herrlichkeit, bis die Zeitspanne, die Gott der gesamten Menschheit gegeben hat, ihr Ende findet, ehe die Ewigkeit wieder anbricht, kommt der Herr wieder und holt die Seinen zurück und nimmt sie in die Herrlichkeit. Er sagte, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten und komme wieder, um euch zu mir zu nehmen, damit ihr dort seid, wo auch ich bin. Könnt ihr das alle glauben? Ich kann es für euch mitglauben, denn Gottes Wort ist immer bestätigt worden. Gott bleibt wahrhaftig in all seinem Tun. Hier sprach der Herr zu einem, den er dazu bestimmt hatte, sein Wort zu verkündigen. Du sollst ihnen die Augen öffnen. Ja, wie kann ein Mensch dem anderen die Augen öffnen? Das geht irdisch kaum dann. Sicher, man könnte eine Operation vornehmen, aber davon ist doch hier nicht die Rede. Wie hat Gott dir die Augen geöffnet? Wie hat Gott mir die Augen geöffnet? Indem er Männer sandte, denen er die Augen schon geöffnet hatte. Und sie brachten uns das Wort Gottes. Und während sie uns das Wort Gottes brachten, sind unsere Augen aufgetan worden. Ich meine die Herzensaugen. Denn so steht's ja geschrieben, dass Gott uns erleuchtete Augen des Herzens geben möchte. Ich denke da an Philippus und an den Kämmerer, der da auf dem Wagen fuhr und im Propheten Jesaja las. Und er fragt ihn, verstehst du, was du liesest? Und er sagt, wie kann ich es verstehen, wenn mich niemand anleitet? Werte Freunde, wir sind nicht hier, um irgendjemanden zu überzeugen. Wir sind hier, um die göttliche Anleitung zu geben, wie ein Mensch zum Glauben kommen kann. Irdisch ist doch bei allem eine Anleitung, eine Einführung in gewisse Dinge. So ist auch im Göttlichen eine Einführung, eine Anleitung nötig. Und die meisten, die von sich überzeugt sind, schon alles zu wissen und keine Anleitung zu bedürfen, sie sind es, denen es am schlechtesten ergeht. Die göttliche Anleitung muss uns gegeben werden. Und das ist keine Privatsache, die man im Nachhilfeunterricht bekommen könnte. Die ist ganz offiziell, wird sie gegeben durch die Verkündigung des Wortes Gottes. Und der Heilige Geist wirkt an dem Herzen des Menschen, der das Wort Gottes im Glauben aufnimmt. Natürlich, man kann die Augen verschließen und das Licht nicht wahrnehmen wollen, aber das wäre töricht. Ich meine, dass Gott es so gefügt hat. Und er sagt ja auch durch Paulus, durch die Torheit der Predigt hat es Gott gefallen, die selig zu machen, so daran glauben. Und man muss schon ein beträchtlicher Narr werden, um gläubig sein zu können. Wenn man mit höchster Intelligenz an die Heilige Schrift herangeht, oh, dann kommt man gar nicht vorwärts. Dann sieht man ein Hindernis nach dem anderen und man wird hier nicht fertig und da nicht und zum Schluss mit sich selber nicht und mit Gott nicht und mit keinem anderen. Wenn man aber das menschliche Wissen und die menschliche Intelligenz für den Bereich verwenden kann, für den sie gedacht ist, wo sie notwendig und wo sie am Platze ist, aber den Glauben und das Vertrauen dahin setzen, wo Glaube und Vertrauen am Platze ist, nämlich Gott und seinem Worte gegenüber, dann wird das Unmögliche möglich und auch wir werden übernatürliche Erlebnisse mit unserem Gott machen, denn Gott hat sich nicht geändert. Das könnt ihr mir alle glauben. Es wäre doch traurig, wenn wir nur lesen dürften, dass andere Gott erlebt haben und wir könnten uns an dem erfreuen. Das würde dir nicht nützen. Das soll dir und mir nur zeigen, was Gott für uns bereitet hat, nämlich die gleichen Erlebnisse und übernatürlichen Segnungen, die jene Menschen empfangen haben. Ich kann nichts dafür, dass man aus dem ursprünglichen lebendigen Glauben an Jesus Christus eine Weltkirche und eine christliche Weltreligion gemacht hat. Dafür kann ich nichts. Aber die Verantwortung, die wir tragen, besteht doch darin, dass wir den Glauben an Jesus Christus so verkündigen, wie es unsere Vorfahren im Urchristentum getan haben. An Gott hat sich noch nichts geändert. An seinem Worte und an seiner Kraft auch noch nichts. Wir dürfen von Herzen an den Herrn Jesus Christus glauben und selig werden. Ist das zu einfach? Seht ihr, wir möchten es schon wieder kompliziert machen. Aber Gott hat es so einfach gemacht. Ich habe dich dazu bestimmt, du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt Satans zu Gott bekehren, auf dass sie Vergebung der Sünden und ein Erbteil unter denen erhalten, die durch den Glauben an mich geheiligt werden. Gott hat uns dem Satan entrissen, indem Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha unseren Platz eingenommen hat. Wir waren Todeskandidaten. Wir hätten hinuntergehen müssen, denn die Strafe lag ja auf uns und der Sold, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber dann steht geschrieben, er hat unsere Strafe auf sich genommen und ist an das Kreuz gegangen und hat dort den Preis für meine und deine Erlösung bezahlt. Wir sind mit Gott versöhnt worden. Unsere Schuld ist getilgt und unsere Sünde ist vergeben. Wir sind aus dem Bereich und der Gewalt Satans herausgerissen und sind der Macht Gottes unterstellt worden. Wir sind in das Reich Gottes hineingekommen. Aus der Finsternis in sein wunderbares Licht habe nicht nur Vergebung unserer Schuld und Sünde, sondern ein ewiges Erbteil bei Gott mit allen Heiligen und Seligen. Und bei Gott sind die heilig, die das heilige Blut der Versöhnung im Glauben für sich in Anspruch genommen haben. Es gibt bei Gott keine menschliche Selig- oder Heiligsprechung. Es gibt nur eines bei Gott, nämlich das, was Petrus schreibt. Wir sind nicht erlöst mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder mit Gold, sondern mit dem heiligen und kostbaren Blute des Lammes. Und weil es ein heiliger Preis war, der für uns gezahlt wurde, ein heiliges Blut, das vergossen wurde, und ein heiliges Wort, das an uns erging, und der Heilige Geist, der uns überführt, deshalb sind wir zu einem heiligen Volk gemacht worden. Wir werden es nicht erst sein, wir sind es jetzt schon. Nicht wie es Menschen meinen, sondern wie Gott es gemeint hat. Du sollst ihnen die Augen öffnen und ihnen sagen, wird den Weg zeigen aus der Finsternis in das Licht, aus der Macht Satans in den Bereich Gottes hinein. Ich komme zum Schluss und lese die drei Worte noch einmal, die Paulus hier gesagt hat, da geschah es. Das Wort Gottes wird mit euch gehen. Ihr könnt es versuchen, beiseite zu schieben. Bei jedem passenden Moment werdet ihr daran erinnert werden. Und der Geist Gottes wird zu eurem Herzen sprechen. Heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht, sondern nehmt das göttliche Gnadenangebot voll und ganz an und sagt ihm innigen und herzlichen Dank dafür. Wie schön, wenn es von dir gesagt werden könnte, da geschah es. Und wenn du dich an diesen Gottesdienst zurückerinnern könntest und sagen, da geschah es. Halleluja. Das wünsche ich dir, das wünsche ich mir, das wünsche ich uns allen. Eine Begegnung mit dem Herrn, der auferstanden ist und der lebt. Und ich verrate euch etwas. Es kann geschehen. Es soll geschehen. Wenn wir heute glauben, werden wir heute die Herrlichkeit Gottes schauen und seine Hand wird über uns kommen. Also, wir wollen nicht erst zurückschauen können, sondern direkt anfangen und sagen, Herr, heute hast du zu mir gesprochen. Heute habe ich dich gehört. Auch wenn ich noch nicht alles begreife oder verstehe, ich weihe dir mein Leben, nimm mich und führe mich von heute ab. Und dann kannst du auf diesen Tag zurückschauen und sagen, da geschah es. Möge Gott es dir und mir und uns allen aus Gnaden schenken, in Jesu Namen. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Vielleicht singen wir den Chorus, so wie ich bin, so muss es sein.
So wie lasst uns die Häupter neigen, die Augen schließen und in der Stille vor Gott verharren. Es geht hier nicht um eine menschliche oder zeitliche Entscheidung. Es geht um die Ewigkeit. Es geht um deine und meine Seele. Es geht um die Frage, wo wir die Ewigkeit zubringen werden. Und ich bin wirklich überzeugt, abgesehen von meiner Wenigkeit, ich bin überzeugt, dass Gott zu uns gesprochen hat. Nicht durch meine Worte, sondern durch sein Wort. Ich habe nicht von mir gesprochen, sondern vom Herrn aus diese Worte gebracht. Und der Heilige Geist wird sie lebendig machen. Und die Wirkung kann nicht ausbleiben. Nehmt diese Worte auf, bewahrt und bewegt sie in euren Herzen. Nicht alle können eine spontane Entscheidung treffen, obwohl es ratsam wäre, dass in der Stunde, in der man Gottes Wort hört, auch die Entscheidung für ihn getroffen wird. Je länger man dann wartet, umso schwieriger wird es. In der Stunde, in der Gott ruft, sollten wir antworten und zu ihm kommen. Während nun alle Häupter geneigt, die Augen geschlossen und wir im stillen Gebet vor Gott verharren, möchte ich euch doch bitten, wenn ihr jetzt in das Gebet mit eingeschlossen werden möchtet, hebt kurz die Hand. Es ist ein Entscheid. Dankeschön. Danke, 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 danke. Gott sieht die Hände. Gott sieht die Herzen. Er weiß, wie wir es meinen. Und wir können nicht anders, als ihm unser Leben weihen. Dann hat es einen Sinn und Zweck. Ich sage noch einmal, wenn man das Göttliche aus dem Leben eines Menschen nimmt, bleibt nicht mehr viel übrig. Es ist zeitlich, es ist vergänglich, aber das, was Gott schenkt, bleibt in Ewigkeit. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir haben dein Wort betrachtet, o Gott, und wir glauben, dass du noch redest. Herr, dass du noch rettest. Du hast die erhobenen Hände gesehen von denen, die ihr Leben dir weihen. O Herr, nimm du sie an. Heiland, mögen sie dich jetzt auch anrufen und sagen, Herr, sei mir Sünder gnädig, vergib du mir. Heiland, ich bitte dich, sei du mächtig gegenwärtig durch deinen Heiligen Geist und wirke mehr, als wir bitten und flehen können. Herr, wir glauben, dass dein Wort nicht leer zurückkommt, sondern das ausrichtet, wozu du es gesandt hast. Ich bin überzeugt, dass einige zurückschauen werden auf diesen Tag und sagen können, dort geschah es. Herr, möge es jetzt mit allen geschehen, die ihre Hände gehoben haben und die sie nicht gehoben haben, Herr. Wir bitten dich, denn wir wissen, dass du der allmächtige Gott bist, o Herr, und allen zu helfen vermagst. Herr, lass es jetzt geschehen, dass deine Vergebung, dass deine Gnade, dass dein Friede über alle kommt, die ihr Leben dir jetzt weihen.
Es soll geschehen zum Preise und zur Ehre deines wunderbaren und heiligen Namens. Ich danke dir dafür. Du hast gerettet, du hast befreit, du hast erlöst, du hast gesegnet. Dank und Ehre sei dir. In Jesu Namen. Amen. Amen.